So, einige haben gedacht, dass ich mich auf die Hilfe von Psychiatern ein wenig zu sehr oft berufen habe. Ich habe gesagt, wenn man so an Unsinn glaubt, dann sollte man eigentlich den Betreffenden in die Hände eines guten Psychiaters gehen. Nun, ich will dieses Thema entwickeln heute Morgen. David hatte von Bathseba zwei Kinder, wovon wir genau wissen, bekommen. Das erste Baby ist gestorben, aber das zweite Kind war Salomo. Und David hat eines Tages es für gut befunden, nicht in die Kriege des Herrn zu fahren, sondern er schickte einen Ersatz für sich selbst. Er schickte Joab. Und Joab ging in den Krieg des Herrn und David saß zu Hause, um zu Lustwandeln auf dem Dach des Palastes. Und wenn man nicht fleißig ist in dem Werk des Herrn, findet der Teufel Arbeit für lässige Hände. Die Engländer haben einen Spruch, der heißt, Satan always finds work for idle hands. Satan findet Werke für lässige Hände. Und das hat er getan. Aber diesmal waren es nicht die Hände, die die Arbeit fanden, sondern die Augen. David guckte runter von dem Dach seines schönen Palastes und sah eine hübsche junge Frau sich baden und wahrscheinlich sich sonnen. Tut man oft zusammen, nicht wahr? Und die Frau hat ihm sehr gut gefallen. Nun, er fragte bei seinen Dienern an, was das für eine Frau sei. Und sie gingen natürlich, die Diener, die werden gedacht haben, was wird ein Diener denken, wenn er geschickt wird, um sowas zu erfahren, was das für eine Frau sei. Und sie kamen zurück und sie sagten, ist das nicht die Frau des Hethiters? Denn die Hethiter waren die Soldaten des Ostens. Und David und seine Leute, sie mussten eine Armee schnell aufbauen. Und wen sollten sie dingen, um das zu tun? Die Hethiter. Und er hat diesen Mann geholt, um zu zeigen, wie man eben Krieg führt. Und David erfährt also, dass er ein Untergebener ist, der diese Frau besitzt, also der Mann von ihr ist. Und trotzdem lässt er sie holen. Er wusste sehr wohl, erstens, dass es nicht erlaubt war, eine Hethiterin die Frau von einem Hethiter zu nehmen. Und zweitens, dass es eine ganz große Gemeinheit war, denn ihr Mann war weg im Krieg. Und während der Mann weg im Krieg ist, verführt er die Frau. Ich meine eine doppelte Gemeinheit. Erstens die Ehe zu brechen und dann zweitens zu tun, wenn der Mann die Frau nicht schützen konnte und war weg in dem Krieg. Und es kam heraus, dass sie nach einiger Zeit hinschickte zu David und sagte, ich bin schwanger. Nun, merken wir die Reaktion von David. Er hat die Sache, er stand nicht zu der Sache, der versuchte auf sehr gemeine Art und Weise diesen seinen Ehebruch zu verheimlichen. Also er bekannte seine Sünde nicht, sondern versuchte sie zuzudecken. und sagte, oh gut, das können wir sehr leicht zudecken, wir holen den Mann nach Haus, ich bin der oberste Offizier der Armee, ich lasse ihn kommen, und dann kann er nach Haus gehen, einige Zeit, und dann wird niemand wissen, dass sie von mir schwanger ist. Sie werden alle denken, sei von ihrem eigenen Mann schwanger. Also sehr ausgeklügelt, um Sünde zuzudecken. Und man holte Uriah nach Haus, und er kam zu David, und David gab ihm ein großes Geschenk. Geschenke sind gefährliche Sachen. Und David sagte zu ihm, als er fertig war mit ihm und das Geschenk gegeben hatte, jetzt gehst du nach Haus und bleibst da ein paar Tage, ruhst dich aus von dem Krieg. Aber Uriah, das müssen Sie bedenken, obwohl er Hethiter war, er war ein edler Mann, denn er sagt, nee, wenn meine Kommilitonen und Kumpeln da draußen sind im Feld, auf dem Feld, was soll ich zu Hause sein und in einem schönen Bett liegen und verpflegt werde von meiner Frau und die anderen sind alle draußen auf dem Feld. Das wäre eigentlich gemein. So hat er gesagt zu David, nee, das mache ich nicht. Und er blieb in dem Tor des Palastes und schlief draußen wie all die anderen Diener die Nacht. Und am nächsten Morgen natürlich, die Diener, was müssen sie gedacht haben von so einem Fall? Sie kamen zu David und sie sagten, aber David, alle wissen, dass er nicht hinausgegangen ist. Nun, das war sehr schwer für David, denn alle seine Versuche, seine Sünde zuzudecken, waren gescheitert daran, dass Uriah ein edler Mann war. Und David holte ihn wieder und gab ihm noch weitere Geschenke und fragte, wie es sei. Und dann hat David eine ganz große Gemeinheit getan. David, der Mann nach Gottes Herzen, hat eine ganz große Gemeinheit getan. Er schrieb einen Brief an Joab und sagte, wenn Uriah kommt, schicke du ihn an die Front, wo es am gefährlichsten ist, wo bewaffnete Menschen sind, die gefährlich sind, und dann zieht euch zurück von ihm und lasst ihn allein da, dass sie ihn töten. Und der Mann, der diesen Brief, sein eigenes Todesurteil mitnehmen musste, war Uriah selber. So versiegelte er diesen Brief mit seinem Todesurteil drin und schickt es durch ihn an Joab. Deshalb haben die Engländer eine sehr gute Sitte. Wenn man einen Brief übertragen muss, ist es ein Verstoß gegen die Sitten des Landes, wenn man den Brief versiegelt. Sehr gut eigentlich. Hätte sowas verhindert bei David, nicht wahr, bei Uriah, sowas. Aber wenn jemand mir einen Brief gibt in England und ich muss den Brief übertragen, wird er nie versiegelt. Wenn jemand einigermaßen weiß, was die Sitten des Landes sind und was sich geziemt. So geht er zu Joab. Joab guckt sich das Schlachtfeld an, weiß, wo es am gefährlichsten ist und gibt den Befehl, dass Uriah dorthin geschickt wird, unter der Mauer, wo die Leute schwer bewaffnet waren und mutige Menschen waren. Und als sie dann heftig in dem Kampf waren, gab er einen Befehl, dass all die Soldaten, die ihn unterstützen, sich zurückzogen und ihn allein dalassen. Und da kam der Feind und tötete ihn. So ist Bathsheba Witwe geworden. Dann schrieb Joab einen Brief an David und sagte, dies, das und jenes ist geschehen und der Kampf was er heißt, dort und dort, und einige von deinen Dienern sind tot. Aber, sagt er, auch Uriah ist tot. Die Tat war geschehen. Das haben sie dem David berichtet, und er sagt, ja, ja, es ist so im Krieg, hier wird einer fallen und da wird auch einer fallen, so ist es im Krieg. Und versucht es so zu denken. Seine Diener haben genau gewusst, was los war. Und David hat dann einen Besuch bekommen von Nathan. Und Nathan war der Prophet. Nathan war ein sehr mutiger, kleiner, witziger Mann, der die Wahrheit genau sagte. Und er kam zu David und sagte, es war einmal ein reicher König, und ein Wanderer ist zu ihm gekommen und bat um Aufnahme für die Nacht, um ein Essen. Der Wanderer ist natürlich ein Sinnbild für den Teufel, der bei uns zu Besuch jederzeit bereit ist zu kommen. Und der König wollte was Schönes diesem Wanderer vorsetzen, und da schickt er hin zu einem armen Untergebenen in seinem Reich und sagte, du hast ein einziges Lämmlein da, das auf deinem Schoß schläft. Lämmlein sind sehr oft gute Pets, wenn sie wissen, für Kinder. Wir haben es auch gehabt zu Hause. Und er ließ dieses Lämmlein, das einzige von seinem Untergebenen, und sie machten ein großes Festessen aus dem einzigen Lämmlein dieses Untergebenen. Nun, er macht es mit strenger Miene, der Nathan, und sagt, was sollen wir so einem Mann tun? David sagt, er wird wütend, sagt, ja, also so was Gemeines, denn der König hatte viele eigene Schafe und hat sie verschont und nahm das einzige Schäflein von seinem Untergebenen. Dieser Mann soll des Todes sterben. Und da blieb der Prophet streng vor ihm stehen und sagte, aber David, du bist der Mann. Also David, weil er in Sünde war, ist stumpfsinnig geworden und hat die Geschichte nicht verstanden. Und die Geschichte war so durchsichtig, nicht wahr? Wenn ein Prophet kommt, um so eine Geschichte zu erzählen, weiß man, dass etwas los ist. Aber die Sünde macht uns stumpf und machte David stumpf. Und als David dann die Botschaft bekam, du bist der Mann, ging er in sich. Das hat ihn schockiert, dass er so ein Mann sei, so ein Gemeiner sei. Und er schrieb, als er getroffen wurde von Nathan, dem Propheten, er schrieb diesen Psalm. Darf ich Ihnen das lesen? Es ist ein schöner Psalm. Hören Sie zu, es ist 51. Und heißt Miserere, also für... Das ist eine katholische Übersetzung. Dem Chormeister ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba, der Frau, von dem Uriah gegangen war. Erbarm dich meiner, o Gott, der du barmherzig und gnädig, nach dem Übermaß deiner Gnade, lösche aus meine Schuld. Als er in der Form dieser Geschichte erkannt hat, was er für ein gemeiner Kerl war, schrieb er das. Lösche aus meine Schuld. Bis auf den Grund wasche ab meine Missetat. Von meiner Sünde mache mich rein. Das ist der Mann, der erkennt, dass er ein gemeiner Kerl ist. Obwohl er König ist. denn meine Bosheit erkenne ich wohl. Immer steht mir vor Augen die Sünde. Er geht durch die ganze Geschichte mit Bathseba und dann diese Geschichte von Nathan und sagt, es ist immer vor mir das, was ich getan habe. Kennen Sie das? Es ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und wenn man hört, wie viele von uns, auch von mir, wenn wir bekennen unsere Sünden und unsere Sünde, die Tiefe Davids erreicht man nicht. Hören Sie zu. Ich habe gesündigt an dir allein. Es ist nicht genug, dass ich diesen Mann getötet habe. Ich bin der Mörder. Aber in Wirklichkeit ist die Sünde gegen dich. Denn ich bin bekannt als dein Auserwählter. Ich bin bekannt als dein Kind. Und ich habe das getan. Indem ich das getan habe, habe ich Schande gebracht über dich. Ich habe an dir gesündigt. Und das ist das Wesen eigentlich der Sünde, dass obwohl wir gegen Menschen sündigen, wenn wir Kinder Gottes sind und sündigen und es nicht erkennen, denn David hat es am Anfang nicht erkannt. Wenn wir so weit sind und das erkennen, dann können wir weitergehen und sagen, ich habe gesündigt an dir allein, was böse vor dir, ich hab's getan. Wenn es irgendetwas Böses geschehen ist, ich bin der Mann, der es getan hat. Wie die Amerikaner sagen, you name it, we've got it. So ist das. Gibt es etwas Böses, was vor dir geschehen ist, ich bin der Mann, der es getan hat. Ich finde, dass das eine ganz schöne Erkenntnis ist. Und wissen Sie, trockene Gebete kann man dann nicht beten, wenn man zu der Erkenntnis gekommen ist. Verstehen Sie? Siehe, ich bin geboren in Schuld. Ich war schon in Sünde, als mich die Mutter empfangen. Doch siehe, du hast gefallen an der Wahrheit des Herzens. Wo ist die Wahrheit seines Herzens? Der ist ein Mörder und ein Ehebrecher zur gleichen Zeit. Und er sagt, ich weiß, du hast gefallen an der Wahrheit des Herzens. Keine Spur von der Sorte bei mir. Lehre mich Geheimnisse der Weisheit, sagt der Sünder. O Herr, zeig mir die Geheimnisse der Wahrheit. Dann sehnt man sich nach Wahrheit, wenn man sich erkannt hat als unwahrhaftig, bis auf den Grund von Anfang an. Da kommt ein schöner Vers. Bespreng mich mit Hyssop. Das war die Pflanze, womit sie das Blut über das Volk und über das Buch gespritzt haben zur Sühnung der Sünde. Bespreng mich mit Hyssop, so werde ich rein. Nur Blut kann das reinmachen, was ich getan habe, denn ich bin ein vorsätzlicher Mörder. Ich war mit meiner lieben Frau in dem Gefängnis, in dem großen Gefängnis, freiwillig, in dem großen Gefängnis in Edinburgh. Eric Scott hat mich hingeschickt. Und wir saßen an einem Tisch mit einem jungen Gefangenen, 29 Jahre alt. Und er sagte mir, als ich seelsorglich mit ihm sprach, er hatte kolossal Angst vor AIDS. Denn das Gefängnis ist voller AIDS. 600 Gefangene drin und von den 600, den letzten 200, sind 100 AIDS positiv geworden. Und er hat kolossal Angst davor. Er sagt, ich bin ein vorsätzlicher Mörder, aber würden Sie mir einen Gefallen tun? Ich sagte, ja, wenn ich kann. Und er sagt, wissen Sie, ich will sauber sein jetzt, ich bin ein Mörder. Würden Sie zu dem Gouverneur gehen und sagen, dass ich die Möglichkeit bekommen sollte, meine Kleider und meine Unterwäsche jeden Tag zu wechseln. Er hatte so ein Sehnen nach körperlicher Reinheit, weil er wusste von der Unreinheit seiner Seele. Und er war ein sehr lieber Bub. Aber wenn man bedenkt, dass er vorsätzlich vor einigen Jahren jemand gemordet hat, dann denke an David. Denn dieser Bub, dieser junge Gefangene, ist frisch zum Glauben gekommen. Durch die Leute von Eriksgott ist er zum Glauben gekommen. Lesen wir es fertig, denn wir müssen diese Details haben, um zu verstehen, was ich sagen will. Bespreng mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich und ich werde weißer als Schnee. Wasche du mich und ich werde weißer als Schnee. Lass mich vernehmen Freude und Wonne. Hier ist ein Mensch in absoluter, totaler Verzweiflung. Ein Mensch, der weiß, dass er Sünder ist. Und er sagt, gib mir doch Freude und Wonne. So kann ich das nicht haben, wenn ich so beschmutzt bin. Ich bin unrein. Mach mich weiß wie Schnee, dann werde ich Freude und Wonne haben. Das ist das Problem der heutigen Aids-Seuche, wissen Sie. Die Menschen sind gebaut, um gewaschen zu werden, weißer wie Schnee. Und sie wissen, wie es sich fühlt, wenn sie verschwitzt nach Hause kommen von einer Bergtour und sich unter die Dusche stellen oder gehen in die Badewanne. Nicht wahr? Das ist doch eine Wunde, nicht wahr? Sich zu spritzen von oben und von allen Seiten ist doch eine Wunde. Und man pustet, nicht wahr, und singt zur gleichen Zeit. Wir hatten meine Frau hatte eine Großmutter und sie war eine strahlende gläubige Frau, über 70. Und jeden Morgen ging diese alte Dame in unser Badzimmer in der Nähe von Luzern. Und wissen Sie, sie hat sich gebadet und geduscht und die ganze Zeit jubelte sie vor Freude, sang all die alten Heilslieder, einige von denen, die wir gesungen haben heute Morgen, hat sie gesungen in der Dusche jeden Morgen, wasche sich rein. Und sie sagte, sie glaube, dass die Kinder Gottes im übertragenen Sinne das Bedürfnis haben werden, sich sehr viel zu waschen, und zwar mit Seife. Und sie war ein leuchtendes Beispiel von dem. Wir haben sie einmal in eine Apotheke genommen, in Wohlhusen. Und die Apothekerin kannte uns gut. Und sie war eine sehr nörgelige Frau. Und als Beates Großmutter in das Geschäft kam, sagte sie zu ihr, fast so frech, wie ich es jetzt sage, was für ein Recht haben Sie, so fröhlich auszusehen? Oh, sie war bitter und scharf. Und Beatis Großmutter sagte zu ihr, wenn Sie kommen wollen zu uns, wir lesen die Bibel zusammen, sagen wir Ihnen, was für ein Recht ich habe. Und die Frau hat sich bekehrt. Also so ein unwahrscheinlicher Kandidat für das Reich Gottes hätte man nie gesehen, denn sie war also das Bild von aller Verschrobenheit, die man haben kann, und Bitterkeit, nicht wahr? Mund ein bisschen schief und all diese Dinge. So ist das. Wasche mich rein, so werde ich weiß sein wie Schnee. Ist ein wunderbares Bild, nicht wahr? Wende ab von meinen Sünden dein Angesicht und tilge all meine Frevel. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Tilge all meine Frevel. Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott, und einen festen Geist erwecke mir neu. Das kann jeder Gläubige singen und beten vom Herzen, nicht wahr? Erschaffe mir einen festen Geist erwecke mir neu. Von deinem Antlitz verstoße mich nicht. Nimm von mir nicht hinweg deinen Heiligen Geist. Mein Wort, sagt Jesus, ist Geist. Wenn wir in Sünden kommen und getrennt sind vom Herrn, wissen Sie, vergessen wir seinen Geist. Das ist sein Wort. Und das Wort, das uns geläufig war und ständig neu war, vergisst man, es sei denn, dass man regelmäßig unter das Wort Gottes geht und es selber privat liest, dass das mein Wort ist, Geist. Und da bittet er, dass das alles neu wird in ihm. Deines Heiles Wonne schenke mir wieder. Die Wonne deines Heils schenke mir wieder. Ach, ich finde das so schön. Wissen Sie, weil das sehr viel nachgemacht wird in gewissen Kreisen, diese Idee und jubeln und wonnen und Halleluja sagen und all das, weil das getan wird, ob es echt ist oder nicht, sei dahingestellt, laufen die Menschen denen nach. Wir sind gebaut für das. Wir sind gebaut dafür, reingewaschen zu werden wie Schnee. Und damit kommt diese Wonne und Freude deines Heils. Das sprudelt von selber ab. Das sind die Quellen des lebendigen Wassers, das von denen fließen, die den Herrn kennen. Dann will ich deine Wege den Irrenden weisen. In dem Fall, wenn ich reingewaschen worden bin und entsprechend so singen kann unter der Dusche, nicht wahr, wenn Sie mich verstehen, dann werde ich den Irrenden deinen Weg weisen. Dann kann man es tun, denn das sprudelt aus einem heraus. Errette mich vor dem Blut, Gott meines Heils. Das Blut von Uriah war ständig vor ihm, schrie zu Gott von der Erde: Herr, tu auf meine Lippen, und mein Mund wird verkünden dein Lob. Alle die Opfer erfreuen dich nicht. Wollte ich Brandopfer bringen, du nimmst sie nicht an. Der Herr will nicht Opfer haben von denen, die das nicht erfahren haben, von dem Reinwaschen wie Schnee. Aber wenn man reingewaschen worden ist, dann will er Opfer haben, aber so vorher nicht. Mein Opfer ist ein reuiger Sinn, ein Herz voll Demut, und Reue wirst du nicht verschmähen. In deiner Güte, o Herr, erweise dich gnädig an Zion. Lass neu erstehen Jerusalems Mauern, dass Jerusalem geschützt wird, das ist der Ort, wo die Heiligen sind, geschützt wird von Feinden, die eindringen wollen. Dann werden dir rechte Opfer gefallen, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Opfertiere legen auf deinen Altar. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, warum habe ich das gemacht? Nicht, weil ich meine eigene Stimme liebe, liebe ich gar nicht. Ich muss zu viel reden. Ich sage Ihnen das, weil die heutige Psychiatrie der Überzeugung ist, dass wenn die Familie das Zentrum der Erziehung von Kindern kaputt ist, dann wird das Kind drunter leiden. Und da entstehen die Problemkinder. Sagt man, nicht wahr, Eltern geschieden, Vater untreu, Mutter gegenüber, hat keine Zeit und kein Interesse für die Kinder, und das Ergebnis ist, dass man Problemkinder hat. Und wenn es ein Kind je gegeben hat, das nach diesen Theorien ein Problemkind hätte sein müssen, hieß dieses Kind Salomo. Denn all das hat er gesehen. Woher weiß ich das? Salomos Freund, Sie müssen die Schrift lesen, Salomos Freund war Nathans Sohn. Die beiden sind zusammen aufgewachsen. Nun, Sie denken nicht, dass die beiden Buben nicht zusammen geschwatzt haben. Besonders über die Eltern, nicht wahr? Ist ja klar. Und das Verhältnis von Nathans Sohn zu David zu Salomo ist ganz entzückend in der Schrift. Holen Sie sich Ihre große Konkordanz, machen Sie den Staub weg, nicht wahr, zuerst, und gucken Sie mal nach. Es sind entzückende Geschichten, aber ich kann sie nicht alle lesen heute Morgen, weil ich heute nach Bratislava, so Gott will, fahren muss, um dort über Evolution zu dienen. Nun, die beiden Buben, die wussten ganz genau, was die Eltern getan haben, genau wie meine Kinder, kommen und sagen, Daddy, dann und dann und dann hast du das getan, nicht wahr? Meist zu schnell um die Ecken gefahren oder durch ein rotes Licht gefahren oder so etwas, nicht wahr? Da sehen sie das sehr schnell, die Kinder. Nun, warum ist er denn kein Problemkind geworden? Er hat all die Daten gehabt, um Problemkind zu werden. Kinder können heute in den heutigen Schulen sehr schnell lernen, wie man ein Problemkind wird, aber kein Grund da ist, nicht wahr? Lernen sie schnell, wie es ist. Der Grund ist, überlegen Sie, er hat nicht nur diese bösen Taten seines Vaters gesehen, er hat auch gesehen, wie sein Vater Rang, um weiß zu werden wie Schnee. Wasche mich mit Hyssop. Und das ist, womit man das Blut besprengt hat. Hyssop. Er hat das gesehen. Und sie werden ganz bestimmt in gläubigen Häusern Mühe haben mit den Kindern, wenn sie nicht gesehen haben, wie die Eltern Buße tun, wie David es tat. Denn David tat ganz gründlich Buße. Ich meine, das ist ein entzückender Psalm, nicht wahr? Wenn man wissen will, was Buße ist, wie es ihm leid tat und wie es ständig vor seinen Augen war, was er getan hatte. Und nur der Herr und das Besprengen mit Blut könnte ihn reinmachen. Und Salomo, obwohl sein Bruder empfangen wurde in Ehebruch und dann gestorben ist, David hat sehr gebetet, dass der Herr das Kind nicht nimmt, aber der Herr hat das Kind genommen. Das ist ihm alles berichtet worden durch Nathans Sohn. Und er war der Zweite, der lebte, der Salomo. Und weil er gesehen hatte, doch siehe, du hast gefangen an der Wahrheit des Herzens. Lehre mich Geheimnisse der Weisheit. Besprenge mich mit Hyssop. So werde ich rein. Wasche mich und ich werde weißer als Schnee. Lass mich vernehmen Freude und Wonne. Der hat das alles zu Hause erlebt. Der Salomo. Und deshalb waren die bösen Taten des Vaters und auch der Mutter, denn sie war auch mit dabei, getilgt durch Blut. Und das Ergebnis war Freude und Wonne. Reingewaschen wie Schnee. So denken Sie an Großmutter unter der Dusche, nicht wahr? Wenn man rein wird, wie man fröhlich wird. Und wir haben immer festgestellt, besonders als die Kinder Buben aus gebrochenen Häusern nach Haus brachten vom Internat in England. Denn wenn die Eltern auseinandergehen, das Erste, was man tun muss, ist die Kinder versorgen, nicht wahr? Und man versorgt in England die Kinder, indem man sie wegschickt in den Internat. Und wir hatten eine gute Selektion von solchen Kindern in der Schule. Und unsere Kinder, besonders Clive und Einar, die Zweitjüngsten, die haben ein Auge gehabt für solche Kinder, die darunter litten, dass ihre Familien kaputt waren. Und sie haben sie regelmäßig zu uns gebracht zu Weihnachten, wo wir alle fröhlich waren in Jesus. Da war kein langes Gesicht da. Da haben wir zusammen gesungen, da haben gespielt zusammen. Und dieses Zusammensein in Freude und Wonne, wo man gewaschen worden ist, rein wie weiß wie Schnee, Das ist es, was bei diesen Buben geholfen hat, dass sie nicht Problemkinder wurden. Alle Familien sollten so sein, denn wir haben alle getan, was gereinigt werden müsste und weiß werden müsste wie Schnee, nicht wahr? Haben wir alle getan. Wenn das gründlich getan wird, dann kommt die Wonne und die Freude und dann kann man den Irrenden den Weg weisen. Sie anpredigen, das tut's nicht, meine lieben Freunde. Das tut's nicht. Es ist nötig zu sagen, was die Basis unserer Freude und unserer Wonne ist. Aber wenn Freude und Wonne ist, kann man das nicht verwechseln. Das ist entweder echt oder nicht echt, eins von beiden. Und so ist Salomo groß geworden in der Erkenntnis der Vergebung der Sünden, auch der Todsünden, denn sein Vater war ein Mörder und ein Ehebrecher. In der Erkenntnis, dass auch diese Sünde vollkommene Vergebung finden kann. Und das hat ihn davor bewahrt, Problemkind zu werden. Wir haben das gesehen bei diesen Kindern bei uns aus dem Internat. Viele von denen sind gläubig geworden. Man muss sie nicht ständig anpredigen. Sie wissen, was die evangelische Botschaft ist. Das wissen sie. Aber sie wollen es sehen in der Praxis, wie in diesem Psalm von David, Psalm 51. Und wenn das der Fall ist, dann wird man keine Psychiatrie treiben müssen mit Problemkindern. Zeig ihnen das und das Problemkind ist gelöst. So ist das. Denn die wissen, dass es eine Lösung gibt für die Sünde, die sie zu Problemkindern gemacht hat. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, über dieses Thema heute Morgen. Wir haben sehr viel gedankt heute Morgen, was einem gut tut, dass der Herr uns sieht, uns vergibt und uns neu macht. Der Mechanismus dieses Fröhlichwerden, dieser Wonne, ist der Mechanismus vom Psalm 51. Wir beten zusammen. Ja, Herr Jesus, wir bitten dich, verwirkliche du das bei mir und bei uns allen. Dass die, die nicht auf dem Wege sind und unglücklich sind, wie David unglücklich war. Denn mehr oder weniger haben wir prinzipiell das Gleiche getan, im Gedanken oder in Taten. Und wir bitten dich, wasch du uns rein, dass wir weiß sind wie Schnee. Und dann werden wir uns frisch vorkommen und wissen, dass wir den Irrenden den Weg weisen können. Wir bitten dich, Herr Jesus, mach diese Gemeinde hier zu einer Quelle von Menschen, die gereinigt worden sind mit Hyssop und weiß sind wie Schnee. Dass Freude und Wonne wieder einkehrt bei uns jeden Tag. Amen.